Der Mundwerk-Podcast im Stichpunkt-Magazin.
Ein Beitrag zum Wissenstransfer und zur Herzensbildung. Der Journalismus und die Medien stehen im Mittelpunkt dieser Ausgabe des Mundwerk-Podcasts, wobei wir gleich zu Beginn erfahren werden, warum es kritisch ist, von dem Journalismus oder den Medien zu sprechen. Es begrüßt Sie einmal mehr für das Stichpunkt-Magazin Evelyn Ritt. Wie ist es Ihnen in den vergangenen Jahren mit der Medienberichterstattung ergangen? Fühlten Sie sich gut informiert? Hatten Sie den Eindruck, alle Stimmen kamen gleichermaßen zu Wort? Welche Rolle spielt die eigene Meinung oder Haltung einzelner Journalistinnen und Journalisten? Und was macht es mit der gemeinsamen Gesprächsgrundlage, wenn Menschen unterschiedliche Medien konsumieren? Wir bringen heute den Mitschnitt einer Veranstaltung des Forums Linz aktiv von Anfang April 2024. Dieser kann vielleicht ein bisschen Licht in die Lage bringen und eine Inspiration sein, Medien kritisch zu konsumieren. Journalismus in der Krise, von innen und von außen betrachtet, so war der Titel der gut besuchten Veranstaltung. Die Innenbetrachtung hat Daphne Ruby übernommen, die Außenansicht hat sich Dr. Konrad Breit vorgenommen. Die Vorstellung der beiden Vortragenden übernimmt zu Beginn des Vortrags die Sprecherin des Vereins Forum Linz aktiv, Mathilde Haller. Vor dem Vortrag durfte ich Daphne Ruby für ein kurzes Interview vors Mikro bitten und am Ende hören Sie noch Stimmen und Einschätzungen aus dem Publikum und ein kurzes Gespräch mit Dr. Konrad Breit. Für den guten Ton in diesem Podcast sorgt Thomas Stimmel vom Stichpunkt Magazin. Viel Vergnügen und Inspiration bei diesem Mundwerk-Podcast.
Wir sind kurz vor der Veranstaltung Journalismus in der Krise. Daphne, ist der Journalismus in der Krise oder sind die Journalisten in der Krise? Wie siehst du das?
Ja, das ist schwierig, weil der Journalismus, den gibt es meiner Meinung nach nicht so, wie es nicht die Bevölkerung gibt und auch nicht die Geimpften und die Ungeimpften. Das habe ich immer kritisiert, dass diese Schubladisierung kontraproduktiv ist. Die Menschen sind vielfältig und das ist auch gut so, weil sonst müsste man von einer Meinungsdiktatur sprechen. Ob der Journalismus in der Krise ist, kann ich also nicht beantworten. Und ob die Journalistinnen und Journalisten in der Krise sind, dementsprechend auch nicht, weil die ja auch ganz unterschiedliche Menschen sind. Und dann ist halt die Frage, was ist auch die Krise? Also zurückgefragt sozusagen.
Ja, ist es die Menschlichkeit, die da irgendwo auch in der Krise ist? Und dann wäre die Frage weiter, ob Medien einen Beitrag dazu leisten können, wieder eine Brücke zu bauen.
Also ich sehe das schon als unsere Aufgabe und Funktion, Brückenbauer. Oder wie Foucault gesagt hat, dort Fenster einbauen, wo früher Wände waren. Also quasi Blickwinkel eröffnen, die Menschen nicht kennen, weil unsere Aufgabe ist schon so, die Lebensrealitäten der Bevölkerung zu kennen, möglichst viele, und dafür Bewusstsein zu schaffen, aufzuklären. Denen eine Stimme auch zu geben, die keine haben.
Du hast das in den vergangenen Jahren immer wieder gemacht auf Ö1, Daphne. Danke dafür an dieser Stelle.
Ist mein Job.
Ist dein Job, aber war dieser Job beschwerlich in dieser Zeit oder anstrengender als sonst?
Auf jeden Fall.
Ja.
Also das kann ich ganz ehrlich sagen, es war anstrengend. Wobei ich sagen muss, es war sicher für alle Kollegen anstrengend. Aber was ich da erlebt habe, war schon ziemlich einzigartig.
Es gab so etwas wie eine freiwillige Zensur. Wie können wir da wieder zurückfinden?
Ich würde dort anfangen, so wie ich es auch bei meinen Sendungen mache, nämlich als erstes mal mich selber hinterfragen. Weil ich weiß ja, ich gehe mit einer gewissen Sicht durch die Welt. Sowas wie Objektivität, absolute gibt es nicht. Aber ich finde, ein erster Schritt ist, dass man sich dessen bewusst ist. Und deswegen erst recht so viele verschiedene Meinungen einholt, wie nur möglich, und Ansichten, also nicht nur Meinungen, sondern Ansichten und auch wissenschaftliche Fakten, weil Fakten kommt von facere, das ist lateinisch für machen, für gemacht. Und so ist es. Es ist immer aus einer gewissen Perspektive betrachtet. Auch Studien. Nur weil es muss ja nicht unbedingt falsch sein. Also das Problem ist ja nicht, meiner Meinung nach, dass was Falsches verbreitet wird, sondern ein Problem ist auch, wenn man kontinuierlich einen gewissen Aspekt des Bildes weglässt, dann verzerrt sich das Bild auch. Da muss das eine, was verbreitet wird, gar nicht falsch sein. Aber wenn anderes weggelassen wird, ist es trotzdem am Ende dann falsch, weil das ganze Bild fehlt.
Als Medienmensch habe ich beobachtet, vor kurzem eine ehemalige SPÖ-Pensionistenvereinsleiterin, die sehr gelitten hat und die war dann bei FPÖ-TV, um ihr Leid zu klagen. Ich spreche jetzt in die Richtung der Medienkonsumentinnen, die vielleicht nicht so viel Zeit haben, dass sie sich dann so ein Bild machen und Medien konsumieren und sich darauf verlassen, dass sie ein breites Spektrum geliefert bekommen. Was sollten Menschen in dieser Zeit beachten?
Da sind wir bei der Ressourcenfrage. Und da sehe ich es schon als unsere Aufgabe als Medien, das zu machen. Die Menschen da draußen, die Bevölkerung, die Arbeitende, die nicht den Beruf hat, Journalismus zu machen und eben verschiedenste Sachen einzuholen, dass deren Beruf das eben nicht ist, sondern die andere Berufe haben und auch andere Sorgen und auch andere Verpflichtungen, haben gar nicht die Zeit, das zu machen. Das ist unsere verdammte Aufgabe.
Das heißt, du siehst da ganz dringend den Handlungsbedarf, nicht bei den Medienkonsumenten, sondern bei den Journalistinnen und Journalisten.
Ja, Handlungsbedarf schon bei uns, aber dass man hinterfragt und auch nicht alles eins zu eins nimmt, weil man kann von allen Seiten instrumentalisiert werden, das liegt schon auch in der Verantwortung jedes einzelnen Menschen.
Was bedeutet Medienkompetenz heute, wo wir alle so überfüllt werden mit Medien, von sozialen Medien bis hin zu öffentlich-rechtlichen?
Ich würde sagen, Medienkompetenz ist einmal nicht sich verpflichtet zu fühlen, alles konsumieren zu müssen, weil das ist gar nicht möglich. Also ich beobachte immer wieder auch Menschen, auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und es ist ganz logisch, wenn man schon in der Früh damit anfängt, sich hunderttausende Videos in einem Tempo anzusehen, dass man dann nicht mehr aufnahmefähig ist. Und das sehe ich als ein großes Problem unserer Zeit, diese Überfrachtung mit ständigem Entertainment und Information. Dafür ist unser Hirn nicht gebaut und das muss unser Hirn auch nicht. Es ist nicht die Fülle an Information, sondern es ist die Qualität, die wir eigentlich brauchen und das Reflektieren. Und auch nicht immer 100.000 Themen und alles muss aufgegriffen werden, sondern vielleicht mal ein Thema dafür, aber dann länger verfolgen und auch schauen, was wurde eigentlich daraus? Wie hat sich's entwickelt? Nicht nur Skandalisierung und Bad News, Good News, sondern zu schauen, wie entwickeln sich Dinge?
Ist das für dich auch die Qualität des Mediums Radio, das ja ein bisschen diese Informationsflut entschleunigt?
Ja, und auch die Qualität und der Grund, warum ich bei den Langformaten bin. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass die Langformate besser sind als die kurzen. Das ist auch eine Typfrage, eine Talentfrage. Mir liegt das Langformat halt sehr, weil ich dieses Analysieren und dieses Recherchieren liebe.
Im Rückblick auf die Corona-Zeit, siehst du ein Versagen der Medien, jetzt ganz selbstkritisch?
Versagen ist ein hartes Wort, weil es war eine verdammt schwierige Zeit und ich glaube, dass sich da eine Dynamik entwickelt hat, die auch entglitten ist. Also ich würde es eher sagen, es ist ein Entgleiten gewesen. In die Richtung gehend, dass bei uns schon Sachen passiert sind, die in anderen Ländern nicht waren. Also Deutschland und Österreich war da schon ziemlich einzigartig. Also ich Nächste Woche läuft auch eine Reihe von mir und da habe ich auch mit jemandem gesprochen, der sagt, der fand, dass beide meinen, also alle Seiten gut zu Wort gekommen sind. Und ich habe ihn dann gefragt, wie er sich dann erklärt, dass es in Österreich ziemlich einzigartige Maßnahmen gab, wie Massentests, die teuer, aber nicht zielgerichtet waren, wo aus der Wissenschaft wahnsinnig kritische Stimmen gekommen sind, und zwar von allen Seiten. Dann ein Lockdown für Ungeimpfte, völlig unwissenschaftlich, weltweit einzigartig. Eine Impfpflicht zu einer Zeit, wo schon völlig klar war, dass die Impfung keine sterile Immunität erzeugt. Diese unglaublich langen Schulschließungen von 39 Wochen, wo Kinderpsychiater, Leitende vom Wiener AKH, Katrin Skala unter anderem, Martin Sprenger, Public Health Experte, gewarnt haben von Anfang an vor den Konsequenzen, die wir jetzt sehen. Und dann habe ich ihn gefragt, wenn der Journalismus die nötigen Fragen gestellt hat, wie konnte es dann zu diesen Maßnahmen kommen?
Jetzt sind in Deutschland gerade die RKI-Files öffentlich geworden. Man sieht, dass die Wissenschaft eigentlich gut gearbeitet hat und dass der Knackpunkt woanders war. Ich komme leider wieder auf die Medien. Was können wir tun in Zukunft? Oder was nimmst du da mit in Zukunft, dass man da ausgleichender berichtet oder dass die Medien diese Verantwortung auch wieder wahrnehmen, solche Missstände aufzudecken?
Ich antworte mit dem Journalisten Hans-Joachim Friedrichs, der sagte, mach dich nie mit einer Sache gemein, auch mit keiner guten. Und ich füge hinzu, vermeintlich guten, weil wer sind wir, dass wir uns aufschwingen zu wissen, was richtig und was falsch ist.
Unsere zwei Gäste sind die Frau Ruby Daphne. Sie kommt aus einer Künstlerfamilie, hat Geschichte, Journalistik und Medienmanagement studiert, ist freie Mitarbeiterin bei Ö1 und beim ORF. Die Formate sind Radiokolleg, Dimensionen, Journal Panorama auch, aber inzwischen, glaube ich, kommt noch ein neues Format wieder raus. Sie hat einige Preise gewonnen und da will ich nur die letzten drei, also wichtigsten vielleicht, der letzten Zeit erwähnen. Das ist der Klaus-Gatterer-Preis 2021 und Hans-Ströbitzer-Preis. Das ist also auch für engagierten Journalismus. Unser zweiter Gast ist Konrad Breit, seit 28 Jahren Unternehmer und Organisationsberater, Fokus auf Führung und Change-Management im Unternehmen, also auf Veränderungen. Externer Hochschullektor auf der Fachhochschule Oberösterreich, Management Center Innsbruck zum Fach Leadership und Change Management. Mitbegründer der EMUS, Präsident von der Breitzeit, also ein Verein, der sich für gemeinnützige und zukunftsorientierte Initiativen einsetzt. Ein wichtiger Vereinszweck ist die finanzielle Unterstützung verschiedenster neuer Medien, diverse Initiativen wie Kinderwohl, wir zeigen unser Gesicht, Hubner Mock. Wir sind alle miteinander sehr gut vernetzt, weil wir ja als Einzelgruppen gar nicht so stark sind, wie wenn wir alle viele zusammenarbeiten. Und da gibt es sehr gute Zusammenarbeit. Und ich freue mich auf den Vortrag. Dankeschön.
Danke, Mathilde. Danke für die Einladung. Danke an dein Organisationsteam. Ich darf ja nach wie vor unterrichten an der Hochschule, also bis jetzt ist es noch nicht so schlimm geworden, weil du in meiner Vita auch die Lehre an der Hochschule, im Speziellen jetzt an der Fachhochschule Wales, zum Thema Change Management angesprochen hast. Und das ist wirklich immer ein spannendes Thema. Wenn die Studenten, da gibt's Theorie und so weiter, und man macht ein bisschen über Change und wie führt man Change und so weiter, und wenn ich aber die Studenten dann so mehr oder weniger leicht konfrontiere ja, wie ist denn der Change in der sogenannten Pandemie-Krise gelaufen? Ja, wie reflektiert sie denn das? Zieht sich immer so eine unsichtbare Wand irgendwie hoch, ja, zwischen mir und meinen Studenten, so wie wenn das ein Tabu wäre, das überhaupt anzusprechen. Darf man da jetzt drüber reden oder ist es so schlimm gewesen, dass wir alle in der kognitiven Dissonanz sind und eigentlich ja da gar nicht reden möchten dazu? Das ist immer spannend, ja, das wirklich zu beobachten. Und ich mache das extrem gern, beobachten, also was passiert, nicht nur mit mir, sondern auch mit meinem Netzwerk. Massenphänomene, wie kann man Menschen auch mobilisieren, sei es in positive Richtungen, aber auch, ja, wie wir es auch stark erlebt haben, in Richtungen, die uns nicht so behagt haben. Journalismus in der Krise. Und ich habe mich wirklich viel beschäftigt, die meisten oder einige wissen es eh, dass ich da auch alles Mögliche versucht habe, was mir persönlich möglich ist. Ja, ich bin da nicht großartig in politischen Institutionen drinnen oder in einflussreichen Netzwerken. Ich bin überzeugt, dass jeder einfach das auch getan hat, und sei es nur eine Petition unterschreiben, ein Volksbegehren unterschreiben, einen Leserbrief zu schreiben, bei Veranstaltungen dabei zu sein, den einen oder anderen auch mitzunehmen, zu infizieren. Ganz kurz zurückgeschaut. 4 Jahre. Wann bin ich zum ersten Mal skeptisch geworden? Und da hat jeder von euch seine eigenen Erfahrungen. Ich beschäftige mich mit Zahlen. Ich unterrichte auch dann immer wieder Statistik. Ja, wie sind Menschen zufrieden in Organisationen? Und welche Zielgruppen sind zufrieden? Das erste Mal bin ich richtig skeptisch geworden, wie auf einmal nur mehr absolute Zahlen in der Zeitung gestanden sind. Und horrende Zahlen, die nicht kontextualisiert waren und auch nicht in Relation zu irgendeiner Basis auch gestellt waren. Dann haben wir die schrecklichen Bilder alle in Erinnerung, und auf einmal sind auch Leserbriefe nicht mehr genommen worden von mir. Ja, vorher hat es da Chefredakteur von der Oberösterreichischen Nachrichten, den ich persönlich kenne, der mit mir studiert hat, hat es einfach durchgereicht, ja, und auf einmal ist der Breit zu kritisch geworden und die Leserbriefe sind nicht mehr durchgegangen. Und das hat mich skeptisch gemacht. Was ist noch passiert? So ein erster richtiger Schlag in die Magengrube war, wie der Lockdown für uns Ungeimpfte ausgerufen wurde, und auch der Schlag in die Magengrube, als die allgemeine Impfpflicht angekündigt wurde. Das haben wir nie geglaubt. Ja. Wir haben mit Verschwörungstheoretiker haben wir eh schon immer davon geredet, wir wissen es jetzt, es wird eine Impfpflicht geben und so weiter, aber ich habe es nie geglaubt, dann ist sie tatsächlich angekündigt worden. Dann könnt ihr euch erinnern, auch als diese großen Inserate großflächig in allen Printmedien und auch im ORF und so weiter lanciert wurden, und ja, natürlich können heute viel reflektieren und diskutieren. Es hat keiner gewusst, was wirklich los ist am Beginn. Ja, es war Unsicherheit vorhanden und, und. Aber die Skepsis war berechtigt. Ja, auch die falsch verwendeten Begriffe, zum Beispiel der Begriff Vollimmunisierte, ist vollkommen falsch. Es gibt keine Vollimmunisierung. Ich habe das mit dem Professor Dr. Lamprecht auch diskutiert, mit Martin Sprenger damals. Ich habe das dem ORF geschrieben, dem Kurier geschrieben und so weiter. Null Resonanz. Dem Armin Wolf dann auch geschrieben, da haben wir hin und her diskutiert. Ja, er hat mir dann geschrieben, sehr geehrter Herr Breit, ich mag diese Diskussion nicht mehr führen. Es gibt praktisch keine falsch positiven PCR-Tests. Das ist wirklich bereits seit einem Jahr umfassend empirisch geklärt. Bitte führen Sie die Debatte woanders. Mir reicht schon die Auseinandersetzung mit solchen Behauptungen vor Gericht. Das ist alles Lebenszeit, bitte stellen wir die Unterhaltung ein, danke. Also null Resonanz. Und das sind schon so Themen, ja, wo man dann ja skeptisch geworden ist. Dann sind die ersten Spaltungsanzeichen hochgekommen, ja, diese ersten Profilbilder auf Facebook, die man dann auch gezeigt hat, die große Spaltung der Herzen und Seelen. Für die, die es nicht lesen können, ganz hinten. Früher war ich ja nur gegen die Ausländer, jetzt bin ich auch gegen die Inländer. Der Kubicki von der FDP in Deutschland hat gesagt, ich bin entsetzt über das jakobinerhafte Verhalten vieler in diesem Land. deren Freude an 2G und Impfpflicht ja nicht mehr rational ist. Vielen Impfpflichtbefürwortern scheint es um Rache und Vergeltung zu gehen. Nein, es sind die Polaritäten und die Spaltungen sind hochgekommen und die Medien haben die befeuert. Grundsätzlich, ja, das muss man schon sagen, weil alles, was Sie wissen, die öffentliche Meinung ist die veröffentlichte Meinung. Das heißt, das, was veröffentlicht wurde, war auf öffentliche Meinung. Und die öffentliche Meinung war auf einmal gespalten. Ich behaupte mal grundsätzlich, dass die meisten Altmedien, ich verwende den Begriff, auch heute noch nicht bereit sind und Bereitschaft zeigen, hier auch wirklich ernsthaft in die Aufarbeitung zu gehen. Grundsätzlich brauchen Menschen immer etwas, woran sie sich festhalten können. Lange war es die Religion. Es gibt immer These und Antithese. Ja. Die Thesen, die die Vertreter, weil das wirklich eine Polarität ist, des mechanistischen Weltbildes, wo es um Kontrolle, Beherrschung, Rationalismus, Technologie, ja, der Mensch kann über Technologie alles steuern. Also das ist der hochtechnokratische Ansatz auf der einen Seite und die Antithese, Impfung ist nicht sicher, Verlust der Freiheit, Intuition, eigene Gesundheitskompetenz, Selbstbestimmung. Und was verloren gegangen ist, deswegen gibt es ja auch diese Gräben, weil wenn du eine These hast und eine Antithese, brauchst du immer die Synthese, also was ist dazwischen? Und das Problem ist, um hier zwei Fachbegriffe auch zu nennen, das eine ist der Confirmation Bias. Jeder von uns, und wir müssen genauso aufpassen, ich weiß nicht, ob wir alle die gleiche Haltung haben, aber ich gehe mal davon aus, oder ähnliche Haltung haben. Ich sage schon mal, es ist schon mal super, wenn wir zumindest eine Haltung, eine ausbalancierte Haltung haben. Es geht nicht um entweder oder. Aber das Problem im Confirmation Bias ist, dass wir unbewusst immer die Antworten so interpretieren und die Informationen suchen, die uns in unserer Haltung bestätigen. Ja, wir wollen bestätigt werden. Und das passiert mir genauso. Da kann ich noch so oft hinschauen und reflektieren oder mit Kollegen reden. Und ihr könnt euch auch beobachten, ja, welche Kanäle nutzen wir. Ich versuche nicht nur Telegram und solche Kanäle und alternative Medien zu nutzen, sondern ich schaue auch noch hin und wieder ORF. Dann gibt es noch den Begriff der Normopathie. Normopathie ist die schwerste Krankheit unserer Zeit. Das menschliche Bedürfnis nach Anpassung und Unterordnung verkommt in Corona-Zeiten zur realen Gefahr, hat der Autor gesagt, oder die beiden Autoren. Auch Erich Fromm hat sich in den 50er Jahren mit seinen New Yorker Vorlesungen über die Pathologie der Normalität darauf aufmerksam gemacht, dass nicht alles, was wir als normal ansehen, auch richtig und gesund ist. Erstmals wurde von ihm die Frage gestellt, ob eine ganze Gesellschaft krank sein kann. Wir können viele Dinge nicht ändern, aber wir sind nicht alleine. Nur ich werde mir eines vor allem von meinen Nachkommen nie sagen lassen, ich hätte nichts unternommen. Journalismus in der Krise, und ich komme schon langsam zum Ende. Auch der Standard schreibt zum Beispiel, ist auch okay und professionell. Wir verwenden neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen APA, DPA, Reuters, AFP, die französische und internationaler Medien. Angaben über den Kriegsverlauf und Opferzahlen stammen von den Behörden der Kriegsparteien und lassen sich oft nicht unabhängig prüfen. Was ich sagen will damit, sie haben es eh nicht einfach. Sie haben auch die Finanzmittel nicht, sie können nicht recherchieren, sie können nicht hinformen und sich das authentisch und tatsächlich anschauen. Das ist eine spannende Herausforderung. Nur wir müssen lernen, hier auch wirklich gut hinzuschauen, nämlich pluralistisch. Medien nun meiden? Ganz anders. Daphne Ruby auf Ö1. Und da möchte ich euch einen kleinen Ausschnitt vorspielen.
Vorlegen, was Sie Ja, ich bin nach wie vor Teil, aber ich nehme eine zweite Ebene wahr, auf der man sich bewegt und in der ich das Gefühl habe, ich muss mich zurückhalten. Und zwar insofern zurückhalten, als dass, wenn ich zu sehr anecke oder zu sehr meine Gedanken äußere, eine Schublade aufgeht und es wird ein Mensch hineinbefördert und dort abgestellt.
Und überall denke ich immer wieder, oh Gott, das ist interessant, wie die angrennt. Und das gilt für beide Seiten. Warum darf der Diskurs nicht mehr stattfinden? Warum ist man gleich rechts oder links oder ein Verschwörer oder ein Impfgegner? Also ich meine, diese Schlagwörter haben sie zugenommen, finde ich. Man wird so festgenagelt auf irgendwas, was einem übergestülpt wird, um einen zu silenzen. Also so fühlt sich zumindest an. Ich zum Beispiel um mir merke, ich überlege mir sehr gut, wem ich was erzähle.
Worüber darf noch gesprochen werden? Worüber kann noch gesprochen werden?
Das Experiment mache ich seit Sommer 2023. Ich habe das Experiment genannt, obwohl es eigentlich die Grund-DNA des Journalismus ist, nämlich ich fahre durch Österreich und frage Menschen, was sie bewegt, wie sie die gesellschaftlichen Entwicklungen wahrnehmen, ob Medien ihre Realität abbilden, also die Realität der Menschen oder die Realität der Medien, und was sie von der Medienberichterstattung halten und was sie sich wünschen würden. Und da kommen ganz unterschiedliche Themen auf. Und das, was man jetzt gerade gehört hat, sind ein paar Passagen aus diesen Interviews, die ich da führe, aus diesen Gesprächen. Ja, und das ist quasi ein Teaser gewesen, den ich zusammengeschnitten habe, weil nächste Woche ab Montag bis Donnerstag läuft mein Radiokolleg unter dem Titel Du lebst doch in einer anderen Welt. Und das sind in allen vier Teilen eben Leute aus diesen Gesprächen drinnen.
Wie bist du zum Journalismus gekommen? Was war die Motivation? Ja, ist das eine Berufung, um diesen Beruf zu ergreifen? Und wie läuft das heute? Wie geht's dir dabei?
Wie ich dazu gekommen bin, also meine Großmutter war auch Journalistin, hat es aber anders betrieben als ich. Meine Großmutter, ich komme aus einer Familie, die im Widerstand war gegen den Nationalsozialismus. Und meine Großmutter war sehr verwurzelt in der Sozialdemokratie, hat sich dann aber am Ende ihres Lebens abgewandt und war enttäuscht über die Entwicklungen in der Sozialdemokratie. Ja, also ich habe das schon ein bisschen mitbekommen mit der Muttermilch, aber es wurde auch erwähnt, ich komme aus einer Künstlerfamilie. Also bei uns sind alle entweder Schauspieler, Sänger oder eben Journalisten oder Autoren. Aber ich habe es anders betrieben, weil ich mich niemals irgendeiner Partei nahe gefühlt habe und dazu auch überhaupt null Interesse habe und auch nicht Gefahr laufe, da irgendwie Interessenskonflikte zu kommen, weil ich sie nämlich alle kritisch sehe.
Die Glaubwürdigkeit, gerade von den Mainstream-Medien, da habe ich auch Daten, hat signifikant abgenommen. Ich habe vorhin die nicht vorhandene Lernkurve angesprochen. Ja, wir alle mussten lernen. Ja, es wurde uns die neue Normalität und so weiter immer dann auch in Aussicht gestellt, aber wir mussten uns anpassen und so weiter. Und ich habe wirklich das Gefühl, die Systemmedien, ich nenne das jetzt einfach einmal so, haben nichts gelernt. Sie bleiben konsequent bei ihrem Weg, ja, und die Glaubwürdigkeit hat doch beträchtlich abgenommen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, laut Digital News Report vertrauen in Österreich nur mehr 38% der Menschen der Nachrichtenberichterstattung. Also ja, es ist ein ziemlicher Vertrauensverlust. Ich sehe es ein bisschen differenzierter. Also es hat sich in den letzten Monaten jetzt schon etwas getan.
Haben wir eine Podiumsdiskussion gehabt, bei dir und Herr Thomas, wurden wir, ich glaube, du hast uns das gefragt, ist der ORF reformierbar? Bin mir ziemlich sicher, aber ich möchte dich das auch fragen, wissen, dass du freie Mitarbeiterin bist im ORF.
Der ORF ist kompliziert und ich will jetzt auch gleich sagen, ich bin keine ORF-Expertin. Ich will mich auch nicht aufschwingen, dass ich alle Redaktionen kenne und alle Aufteilungen. Ich bin auch nicht in den Reformprozess eingebunden. Und ich sage Gott sei Dank, weil das ist natürlich auch politisch. Und was man in der ganzen Corona-Geschichte auch noch mit berücksichtigen muss, was viele vielleicht nicht wissen, in der Corona-Zeit wurde auch ausverhandelt die neue Finanzierung des ORF. Also quasi die Abhängigkeit, dass der ORF weiter finanziert werden kann. Also dass man das alles dem ORF umhängt, ist auch unfair. Das hat die Politik schon auch gewusst, ja.
und gespielt. Also wenn der ORF reformiert werden sollte, und das sehe ich ein, dann müsste man als allererstes beim Entscheidungsgremium des Stiftungsrats ansetzen, weil der ist politisch besetzt.
Mhm. Applaus, ja, ich glaube, das ist alles ist politisch und ist auch viel Politik drinnen. Ich habe vorhin, wenn du dich an das Bild erinnerst, ja, diese Spaltung, die sich auch in diesem schönen Mediennavigator repräsentiert, ja. Die großen Medien und so weiter, die öffentlichen mit der wirklich großen Reichweite und so weiter, und dann die vielen kleinen, die jetzt entstanden sind, wie Stichpunkt Magazin und Multipolar und wie es alle heißen. Wie siehst du die Zukunft dieser Entwicklung der Medienlandschaft insgesamt?
Also Konkurrenz kann ja auch befruchtend wirken, sehe ich schon so. Also seit es die Westbahn gibt, sind die ÖBB auch irgendwie dienstleistungsorientierter. Mhm. Um jetzt ein bisschen an Seiten über den Saloppen zu machen. Also ich sehe da schon auch Chancen, dass man voneinander lernen kann. Was ich beobachte und was mir große Sorge macht und was auch in meiner Reihe rauskommt, ist, dass Menschen sich zurückziehen in Blasen und genau dieselben Mechanismen, die sie jetzt 4 Jahre selbst erlebt haben, weiterspielen. Das finde ich unfassbar traurig. Und das würde ich mir wünschen, dass man irgendwie daraus lernt. Ich weiß nicht, warum Menschen es nicht aushalten. Die Widersprüchlichkeit ist anscheinend etwas, was ganz schwer ertragen wird. Und ich kann es auch verstehen. Man will halt eine Lösung und man will, jetzt kommen wir zum Schluss und sagen wir, so ist es. Aber so, das gibt es nicht, ja. Und deswegen, ich hatte diese 4 Jahre übrigens niemals Problem mit der Wissenschaftscommunity. Kein einziges Mal. Kein einziger Wissenschaftler hat sich über meine Sendungen aufgeregt. Im Gegenteil, die fanden die alle gut, weil die Wissenschaft, wie man auch beim RKI-Files jetzt sieht, hat weitergearbeitet. Und die haben auch einen Reflexionsprozess gestartet. Die hinterfragen sich auch viel stärker, weil das einfach eigentlich die DNA der Wissenschaft ist, dieses Hinterfragen. Also das ist schon ein Problem der Rechthaberei. Und da kann man irgendwie meiner Meinung nach nur mit konstruktivem Dialog herauskommen, weil es bringt doch jetzt nichts, wenn man Leute angreift oder sie an den Pranger stellt, sondern dass man versucht, mit ihnen zu sprechen. Und deswegen ist es schwer zu sagen, der ORF, weil der ORF ist total komplex und im ORF bin auch ich und im ORF ist auch eine Renata Schmidt-Kunz und verschiedene Leute, die vieles schon auch unterschiedlich sehen. Und da ist Ö1, muss ich aber auch noch herausgreifen, auch ein Alleinstellungsmerkmal.
Ja, da bist du wirklich auch eine Perle, ja, im System ORF und Ö1, super, ja. Wurde aber diskutiert, das überhaupt jetzt auch zu reformieren oder überhaupt abzuschalten, ist da nicht irgendeine Diskussion gelaufen? Ist das nicht zu wenig an Reichweite, um hier auch die Leute, die du interviewst, die du emotional verstehst, die du heute erlebst, denen dementsprechend auch ein Gehör zu geben und ein Sprachrohr zu sein? Also ist das nicht zu wenig?
Zu wenig. Wenn ich mir die Frage stelle, dann bin ich auch in Österreich zu klein. Weil dann ist mein nächstes, was ist zu wenig? Ich nehme mich selbst nicht so wichtig, dass ich glaube, dass alle meine Stimme hören müssen oder dass ich die Wahrheit gepachtet habe. Ganz im Gegenteil, was ich als allererstes hinterfrage, ist für mich selbst. Aber ja, Ö1 ist unter ständiger Beobachtung und ständigen Beschuss. Also es sind jetzt einige Formate auch eingestellt worden, also unter anderem das Salzburger Nachtstudio, eins meiner Stammformate, wo ich einige der kritischsten Sendungen machen konnte. Das gibt's nicht mehr. Dafür gibt's jetzt die Science Arena, wo ich ab Sommer dann auch Beiträge machen werde mit dem Martin Heidinger, der mich auch die Jahre hindurch unterstützt hat. Und ich möchte hier auch nennen den Armin Stadler, der Leiter der Dimensionen. Der hat gesagt, der legt für meine Recherchen die Hand ins Feuer und ist immer die ganze Zeit hinter mir gestanden. Ich kann aus einer Erfahrung berichten. Ich war vor kurzem in einer Mittelschule auf Einladung und habe dort mit den Schülern gesprochen, die ungefähr 14 Jahre alt waren, zum Thema Medien, also Beruf der Journalismus. Also ich ging hin und habe sie eben gefragt, was ihrer Ansicht die Aufgabe des Journalismus ist. Schweigen. Ob sie schon mal von der vierten Säule im Staat gehört haben? Nein.
Ob sie wissen, was Nachrichtenagenturen sind? Nein. Ob sie wissen, wie unsere Demokratie mit den vier Säulen aufgebaut ist? Nein. Welche Themen sie interessieren? Keine Ahnung. Und dann habe ich sie gefragt, wie es ihnen in der Corona-Zeit gegangen ist. Und dann ist es aus ihnen herausgebrochen. Und einer hat angefangen zu weinen. Und sie haben Sachen erzählt. Und es war wie eine Blockade, die sich gelöst hat. Und dann hatten sie auf einmal alle Themen, die sie interessiert haben. Und sie haben offen gesprochen. Und ich war ja unfassbar naiv, weil ich dachte, so ein Einschnitt, Anstieg von Depressionen bei Jugendlichen, 50%. Die Vorstellungen, Akutvorstellungen an den Psychiatrien haben sich verdreifacht nach Suizidversuchen. Das ist so ein Einschnitt, Selbstverletzungen, Drogen, alles angestiegen. Das muss so heftig sein, in jeder Klasse war ein Vorfall. Das muss doch angesprochen werden. Nein, das war eine einzige Klasse, in der ich war. Und wie viele Klassen gibt es in Österreich? Das sind lauter traumatisierte Kinder und Jugendliche. Und ich sage aber, dass das nicht eine verlorene Generation ist. Unsinn. Wenn man die mal fragt, wie geht's euch eigentlich? Was sind eure Bedürfnisse, eure Wünsche? Dann haben die sehr wohl Regungen. Aber diese Leere, die da entstanden ist und diese Hoffnungslosigkeit und dass man ihnen sagt, ihr werdet keine Pension haben, ihr werdet einen verbrannten Planeten haben. Ich meine, allen Ernstes gibt es Grafiken auf Websites, wo Jugendliche, und das wird von Universitäten erstellt, ihr Geburtsdatum eingeben können. Das hat mir ein Jugendlicher gezeigt, weil ich ihn gefragt habe, wo er seine Klimaangst kommt. Und da kann man eingeben und dann mit einem Scroller vorscrollen, in wie vielen Jahrzehnten, wie verbrannt der Planet sein wird. Und sowas ziehen die sich rein. Denen wird keine Hoffnung oder Zukunft, sondern es wird nur negativ. Na, wie sollen sie sich verhalten? Natürlich haben wir ein neues Biedermeier. Es ist der Rückzug auf das Private. Übrigens die Zeit des Biedermeiers sehr ähnlich, was dann alles passiert ist, weil das war eine Überforderung der Situation damals und dann was, das Einzige, was sie kontrollieren können, ist, wie sie aussehen oder ihre Familie. Und in diese Lücke hinein kommen jetzt lauter 5000 Videos, die man sich in Dauerschleife anschaut und dann überhaupt, ja, das ist eine Art von Abstumpfung. Und das ist unsere Aufgabe, dass wir da entgegenwirken und den Kindern, die Hoffnung geben, dahingehend, dass sie was gestalten können.
Sehr schön, danke.
Liegt die Veranstaltung Journalismus in der Krise. Seht ihr das auch so? Ist der Journalismus in der Krise in Österreich?
Naja, der Journalismus ist in der Krise, weil der Mainstream natürlich präsent ist und da sind viele Journalisten, die sehr einseitig agieren und die sogar auch dann sehr mächtig vertreten können in ihren Medien. Also daher ist der Journalismus in Österreich sicherlich in der Krise. Und wenn man jetzt einfach kurzfristig schaut, dann denkt man natürlich auch beim ORF, interessante Sache, die Leute haben sogar Corona-Unterstützung kassiert, nur zusätzlich die Journalisten. Also da wird es dann schon sehr seltsam, finde ich.
Aber kann man dann eigentlich sagen, dass der Journalismus in der Krise ist, sondern ist es eigentlich das dahinter das System, das da in der Krise ist?
Bestimmt. Es ist das System in der Krise und mitbeteiligt an der ganzen Geschichte sind natürlich die Journalisten. Die Journalisten sind natürlich das Sprachrohr jener Organisationen oder Menschen, die da dahinter stecken. Und die verkaufen das einfach. Und heute hier bei diesem Abend ist ja ganz eine interessante Sache, aber die Schulen sind genauso in der Krise. Denn dort wird vorbereitet und ich möchte sagen aufbereitet sogar. Und dann passt natürlich, wenn jetzt die Kinder nach Hause kommen und mittleren Alters sind und jetzt liegt da die Zeitung am Tisch, dann passt ja das wunderbar zusammen. Das, was hier in der Schule, ich sage jetzt bewusst, verbraten wird, steht dann auch noch in der Zeitung und kommt am Abend im ORF.
Und ich glaube, der Journalismus ist deshalb in der Krise, weil es in diesem Land und auch in vielen anderen Ländern keinen freien Journalismus mehr geben darf. Also das ist der Hauptgrund. Dadurch ist halt, dann, weißt du, das so differenzierst. Na klar, der Journalist selber ist ja nicht jetzt die einzige Person, sondern da hängt ja ein Apparat daran. Aber wenn ein Journalist seine eigene Meinung und seine freie Meinung nicht mehr sagen darf und kann, dann ist das natürlich in der Krise, klar.
Aber noch leben wir ja in einer Demokratie und die Daphne Rubi ist der Beweis für eine Journalistin, die sicher dafür gerade steht, was sie da tut.
Nämlich, ja. Glaubst du wirklich, dass wir nur in einer Demokratie leben?
Nein, es ist schon sehr schwierig. Ja.
Also die das Wort, das passt zurzeit nicht mehr in unsere Welt, würde ich sagen. Das ist ja nicht allein in Österreich und Deutschland, das beginnt ja weltweit. Also
es gibt in Wirklichkeit keinen freien Journalismus mehr, es gibt keine freien Meinungen, was mich heute auch erschreckt hat. Es werden anscheinend hier völlig kritiklos und ohne Überprüfung irgendwelche Ansagen oder Meldungen von Agenturen übernommen. Na, was sind das für Agenturen? Das wäre dann interessant. Wenn hier der ORF, vor sehr langer Zeit war ich mal beim ORF am Königelberg und da wurde gesagt, na ja, Newsroom und Chef vom Dienst, den gibt's anscheinend nicht. Denn wenn das völlig kritiklos übernommen wird, wenn da irgendetwas erzählt wird, was komplett falsch ist und es geht so on air, passt es überhaupt nicht mehr, kann man von keinem freien Rundfunk sprechen, kann man von nicht von freien Medien und schon überhaupt nicht von freien Journalisten sprechen. Ne?
Was nehmt euch denn ihr zwei heute mit von dieser Veranstaltung? Vielleicht nur ein positives...
Naja, sowieso. Ja, wie gesagt, sehr gut befreundet mit Dr. Breit, mit Conny und deshalb sind wir oft dabei und grundsätzlich haben wir als Breitseider immer den positiven Gedanken, es kommen immer mehr und mehr Leute zu uns und denken auch ein bisschen mehr nach, als nur was in der Kronenzeitung steht.
Und es ist schön zum Beispiel, ich freue mich, weil ich dich jetzt hier auch getroffen habe, weil du hier auch ja Meinung hinausträgst und da sind wir also nicht auf dem sinkenden Schiff in Wirklichkeit. Wir haben vielleicht ein bisschen Schlagseite, aber es ist noch genügend Kraft da, das Ganze wieder ins Lot zu bringen.
Heute Abend mit nach Hause?
Naja, dass zumindest Leute in der Richtung umdenken. Das ist das Entscheidende und ich hoffe, es sollen mehr werden, aber sollten 20-25% werden, dann kann man was verändern. Erst wenn es breitflächig ist, aber das ist über die Evolution möglich. Die Evolution wird es richten, ob das aber sehr positiv sein wird oder mit sehr viel Belastung sein wird, das wird wahrscheinlich so sein, ob es Krieg oder Aufstand ist. Das wird es verändern, aber das kann auch 50 Jahre dauern, das kann 30, 40, 50 Jahre dauern oder 100 Jahre sogar auch.
Was würden Sie einem jungen Menschen mitgeben?
Kritisch denken, aber das hat man verlernt. Kritisches Denken hat man verlernt mit unserem Schulsystem. Und zwar, das wäre nämlich das Entscheidende, zu fragen, wer, wie, was, wo, die vier W-Fragen, dass man da nachdenkt und sagen, kann das sein, muss das sein oder was steckt dahinter? Und diese kritischen Fragen hat eigentlich die Jugend, nicht alle, aber einen großen Teil hat es verlernt. Das Handy ist entscheidend, was die sagen. Kritisch denken ist das Wichtigste, was ist, dass er sich überlegt, kann das sein, muss das sein oder was steckt dahinter? Das wäre wie, was, wo. Ist sehr entscheidend.
Dankeschön. Herr Breit, Konrad, Sie haben zu Beginn des heutigen Abends gesprochen von Ihrer Tätigkeit an einer Universität, Fachhochschule.
Fachhochschule, ja.
Und Sie haben da gesprochen von dieser Wand, die entstanden ist zwischen Ihnen und den Schülern, wenn Sie das Thema Corona und Ihre Reflexion darüber angesprochen haben. Können Sie mir diese Wand noch einmal ein bisschen genauer beschreiben?
Naja, ich unterrichte ja Change Management. Und um das so praxisgetreu wie möglich zu machen, bringe ich immer wieder Fälle ein. Und das war halt die Pandemie sehr aktuell und das Pandemie-Management, was ja auch ein Ort von Krisen- oder Change-Management ist. Und das wollte ich mit den Studenten immer wieder reflektieren, ja, dass man nicht nur Theorie und was gibt's für Modelle auch reden. Und da habe ich das Gefühl gehabt, wie das Thema Pandemie und die Fehler und so weiter, die passiert sind, auch so rein auf der Kommunikationsebene, wenn man es betrachtet, ja, dass hier die Studenten, also diese Wand, das, ich sehe das so einfach, ja, sie wollten nicht drüber reden. Das ist so wie eine unsichtbare Wand gewesen. Das meine ich damit. Mhm.
Bei manchen Menschen zieht sich richtig eine Wand hoch, ja, bei diesem Thema.
So tabu, naja, darf man drüber reden? Darf ich kritisch drüber reden? Ist der Fachhochschulprofessor, Mann, das ernst? Oder ja, also wirklich, da sind Ängste vorhanden, auch darüber zu reden.
Das heute war sicher ein Beitrag zur Meinungsfreiheit, dazu wieder Mut zu gewinnen, seine Meinung einfach zu sagen. Die Daphne Ruby war eine große Inspiration, möchte ich sagen.
Ja, die Daphne ist da immer, ich bezeichne sie immer wieder als Perle. Und so leidenschaftlich, die ihren Beruf wirklich noch so mit einer Ernsthaftigkeit und vom Rollenverständnis so ausüben möchte, auch wenn sie immer wieder Restriktionen hat vom System und so weiter und auf kollegialer Ebene. Aber sie ist eine Perle für mich.
Jetzt war der Titel dieser Veranstaltung Journalismus in der Krise. Ist es der Journalismus, der in der Krise ist, habe ich mich gefragt, oder ist es was dahinter? Ist es vielleicht sogar die Menschlichkeit, die da ein bisschen in der Krise ist?
Ja, ich meine, es gibt da übergeordnete Krise. Es kommt immer darauf an, auf welcher Ebene man das betrachtet. Der eine Herr, der das Statement gemacht hat, es geht eh nur ums Geld und um die ganzen finanzwirtschaftlichen Ströme und die Steuern, Journalisten und alles. Das mag schon stimmen, aber ich halte wirklich, und das habe ich auch in meinem Statement gesagt, ich halte die Kommunikation des Guten und des Bösen oder Wurscht oder beides, ich halte das für das wesentliche Element, um Menschen zu steuern und zu beeinflussen, welche Interessen immer dahinter stecken. Und die Interessen sind dort, die kannst du dort irgendwo positionieren. Da geht es wieder ums Geld, da geht es um Big Pharma und. Aber letztendlich sind es die Medien, die wieder zum Großteil auch zu großen Stiftungen oder Geldgebern gehören und die auch dementsprechend funktionieren müssen.
Ist uns die Kommunikation in der Corona-Zeit abhanden gekommen oder war vorher schon diese Tendenz da?
Ja, Krise ist immer so eine Sondersituation. Ich glaube, die Kommunikation hat einfach ist mit größeren Herausforderungen konfrontiert gewesen. So im Alltag, ja, wenn du in der Komfortzone bist, können wir zwei jetzt ganz normal reden miteinander, ja. Und wir haben jetzt keinen Konflikt, keine Dissonanz, nichts. Wir sind nicht gespalten. Und in einer Krise kommen kommen diese ganzen Phänomene dazu, ja. Stress, Druck, Angst. Und da zeigt sich, ich sage immer wieder, da zeigt sich die wahre Qualität von Menschen, ja. Kann ich wirklich nur auf einer menschlichen Ebene, ohne Wand dazwischen, ohne Tabu, ohne Angst zu haben, darf ich es ansprechen oder nicht? Kann ich da noch ganz normal reden mit den Menschen drüber oder nicht?
Es scheint ein bisschen so, als müsste man das jetzt wieder lernen. Was nehmen Sie sich mit heute von dieser Veranstaltung?
Ich bin da ganz einfach. Ich habe eine wahnsinnige Freude. Ich bin immer angespannt natürlich auch, wenn so eine Veranstaltung ist, funktioniert alles und wie viele Menschen kommen und passt es auch inhaltlich, thematisch und passt der Raum, ist immer vorhanden. Aber was ich immer mitnehme, ist die Freude, dich jetzt kennenzulernen, ein Interview zu führen und die glänzenden Augen der Menschen zu sehen. Und wenn wieder so Connections entstehen zwischen den Menschen, die da gewesen sind, weil das ist so dieses langsame Wachstum, aber das ist das qualitative Wachstum.
Ganz zum Schluss noch eine persönliche Frage. Ist es bei Ihnen auch passiert, dass sich neue Verbindungen aufgetan haben durch vielleicht auch mögliche Verluste in dieser Zeit?
Viele hochqualitative Verbindungen, wo man nicht mehr so lange herumreden muss, sondern man versteht sie blind teilweise. Man kann sehr offen reden miteinander. Und ich habe eine schöne Quantität, schön heißt im Sinne eine große Quantität von Menschen, einfach jetzt auch verloren, unter Anführungszeichen, die teilweise auch schmerzhaft waren. Und wo man dann sagt, okay, Gott, machen wir halt Business as usual oder ja. reden wir nur mal oberflächlich miteinander oder geben wir uns aus den Weg, ja, was ja auch passiert. Das ist schon passiert, ja.
Jetzt haben wir doch wieder ein schmerzliches oder eher trauriges Schlusswort. Ich hätte so gerne ein positives Schlusswort.
Positives Schlusswort, ich weiß, ich bin sowieso ein positiver Mensch, ja. Freude, Freude jetzt, dass wieder neue Verbindungen entstanden sind, dass wir so inspirierende Worte auch von der Daphne gehört haben, aus ihrer Rolle heraus, mit ihrer Leidenschaft. Und das gibt schon, und auch da waren einige super Kommentare dabei von Leuten, die aufgestanden sind, sich rausgestellt haben und gesagt haben, wir schauen nach vorn, wir brauchen keine Angst haben, wir sind stark, das hat sich in der Geschichte, der Vergangenheit und so weiter, hat sich das immer gezeigt. Ja, und ich glaube, es ist total wichtig und ich finde es positiv, aufrecht, bleib aufrecht, ja, und steh zu deinen, ja, Haltungen und Werten. Und in dem Moment, wo du dich verbiegst, ja, kannst du nicht mehr aufrecht gehen.
Also bleib aufrecht.
Bleib aufrecht, nicht verbiegen.
Vielen Dank.
Gerne.
Dankeschön. Journalismus in der Krise war der Titel der Veranstaltung. Nehmt sich irgendwas Positives mit von diesem Abend?
Also ein positives Highlight ist die Daphne und der Konrad, weil sie einfach so berührende Sachen gesagt haben und weil es letztlich darauf ankommt, mit Herz und Gefühl die Menschen anzusprechen und wieder in den Diskurs und in den Dialog zu kommen und verstehen zu wollen, wie es dazu gekommen ist und auch wieder das Gemeinsame suchen. Und das mit viel Klarheit, mit viel Recherche, mit viel Intelligenz und besonderen Erlebnissen.
Ich würde kurz sagen, dass ich habe den Eindruck gehabt, dass ich mit zwei Menschen mich konfrontiert habe und nicht mit zwei Schauspielern.
Dankeschön.
Bitte schön.
Jetzt haben wir das Thema Journalismus in der Krise behandelt. Finden Sie, ist der Journalismus in der Krise?
Ja, das finde ich sehr, sehr. Mhm. Deshalb bin ich ja bei den alternativen Medien jetzt viel mehr dabei. Aber ich finde es trotzdem super, dass vom ORF, dass es gibt noch welche und die müssen wir stützen.
Die zweite Frage, was nehmen Sie sich mit heute von der Daphne Ruby und vom Konrad?
Naja, ich nehme mit, dass wir Gott sei Dank viele haben und mutige Leute haben und dass, ich bin schon sehr alt, also ich bin über dieses Alter, was da gesprochen worden ist, hinaus und dass diese Menschen für uns, auch das sind jüngere Menschen auch zum Teil, dass die für uns ganz wichtig sind, weil die werden eine Brücke zur Jugend sein und die brauchen wir.
Was würden Sie jungen Menschen nur mitgeben?
Mut. Nur tapfer sein und glauben an die Zukunft. Es hat immer noch eine Zukunft gegeben und die wird uns niemand so schnell wegnehmen. Ich sag's meinen Enkeln, ich habe 12, glaubt's nur, glaubt's an das Leben. Das Leben ist trotz allem schön und es wird eine Zukunft geben.
Das war der Mundwerk-Podcast im Stichpunkt-Magazin. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Evelyn Ritt. Unabhängiger Journalismus und Beiträge wie dieser sind nur möglich mit Ihrer Unterstützung. Informationen dazu auf www.stichpunkt-magazin.com.